Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Regionalschnall Zürich Schaffhausen. 10'000 Franken für eine Schussfahrt. Urteil gegen die sogenannten Luxusraser. Eine Hinweistafel mit wenig Hinweis. Kritik an der Beschilderung für die Neuzürcher Westumfahrung. Frischer Wind in der Energiepolitik. Vorschau auf die Abstimmung über die Windenergie der Stadt Zürich. Und 20 Jahre im Gespräch mit Männern, die ihre Frauen prügeln. Seit 1987 gibt es Männerbüro Zürich. Das Wettermann, es gibt einen sonnigen Frühlingstag mit Temperaturen um 24 Grad. Am Mikrofon Hans-Peter Kühnzi. Busse bis zu 10'000 Franken und bedingte Geldstrafe bis zu 95'000 Franken. Das ist das Urteil vom Bezirksgericht Horgen im Fall von der sogenannten Luxusraser. Vor ziemlich genau einem Jahr sind die Hongkong-Chinesen mit ihren Lamborghinis, Ferraris und Aston Martins von Mailand auf Paris unterwegs gewesen, und zwar ziemlich flott. In Zürich hat sie die Polizei dann aber gestoppt, nachdem sie mit über 220 km pro Stunde über die A3 gerast sind. Heute hat jetzt also das Bezirksgericht Horgen noch Quittung nachgeliefert. Barbara Seiler.
Das Gericht redet von einem schweren Verschulden. Wer mit einer Geschwindigkeit von bis zu 229 km pro Stunde auf der Autobahn fahre, nehme rücksichtslos das Risiko von einem schweren Unfall in Kauf. Wenn nur jemand von den anderen Autofahrern die Geschwindigkeit von der Raser falsch eingeschätzt hätte und zum Beispiel auf die Überholspur gewechselt wäre, dann hätte das nach Meinung vom Gericht zu einem gravierenden Unfall können führen. Das Argument der sechs Raser, sie haben nicht gewusst, was für Tempolimiten in der Schweiz gelten, das Argument lässt das Gericht nicht gelten. Wer so offensichtlich und massiv viel schneller fährt als alle anderen, der muss realisieren, dass er zu schnell unterwegs ist und macht das darum mit Absicht, findet das Gericht. Darum hat es all sechs Anklagten zu bedingten Geldstrafen in der Höhe von 180 bis 200 Tagessätzen verurteilt. Weil die sechs Männer aber unterschiedlich reich sind, gibt das Strafen zwischen 5'400 und fast 100'000 Franken. Berappen müssen die Anklagten die Strafe aber nur dann, wenn sie in den nächsten zwei Jahren in der Schweiz nochmals straffällig werden. Und das ist sehr unwahrscheinlich, sie leben ja alle in Hongkong. Ganz ohne Strafe kommen sie aber nicht davon. Das Gericht hat ihnen nämlich auch noch einen Buss aufgebrummt. Da geht die Spanne von 600 bis 10'000 Franken. Die Buss müssen sie auf jeden Fall zahlen. Dazu kommen noch Kosten vom Verfahren und ihre Verteidiger müssen sie natürlich auch aus dem eigenen Sack entschädigen. Ein bisschen gestraft sind die Verurteilten ja schon gewesen. All sechs sind 11 Tage in Untersuchungshaft gesessen. Ihre Verteidiger haben moniert, das sei unverhältnismäßig sei. Zwei von ihnen haben für ihre Mandanten darum eine Haftentschädigung gefordert. Das hat das Gericht aber abgelehnt. Mindestens einer von den Verurteilten akzeptiert seine Strafe. Bei den anderen ist es noch offen. Ihre Anwälte haben 10 Tage Zeit, um gegen das Urteil Berufung anzumelden.
Basel und nur Basel steht auf gewissen Tafeln für die neue Westumfahrung beim Autobahnkreuz bei der Brunau in Zürich. Weil Bern, St. Gallen und Winterthur fehlen, fahren ein Haufen Automobilisten nicht über die neue Umfahrung und landen im Stau in der Stadt. Wer meint, man könnte jetzt einfach die fehlenden Ortsnamen auch noch auf diese Tafel pinseln, kennt sich allerdings schlecht aus im schweizerischen Paragraphendschungel. Klaus Amann.
Wer genau bestimmt hat, dass auf der grünen Autobahntafel vor dem Mütliberg nur Basel steht, das lässt sich nicht so genau eruieren. Der Dominik Bondra von der kantonalen Baudirektion sagt zwar,
die Beschilderung, so wie sie jetzt vorliegt, die ist von der Kantonspolizei ausgearbeitet worden, gemäss Norm vom Verband der Schweizerischen Strassenbauer. Gemäss dieser Norm kommt eben Basel drauf.
Weil die Westumfahrung Teil der A3 ist und weil die von Sagans bis auf Basel geht, steht laut dieser Norm eben nur das Endziel Basel auf der Tafel. Auf die Frage, ob diese Norm denn die einzige Orientierungshilfe sei, wenn es darum geht, Autobahntafeln zu beschriften, will die Kantonspolizei keine Stellung nehmen. Wie auch immer, wer zum Beispiel von Chur auf Bern will und sich nicht auskennt, der sieht nur Basel, verlässt darum im Süden der Stadt die Autobahn und bleibt schon auf der Sihlhochstrasse stecken. Die Stadt Zürich büßt also sozusagen für die mangelhafte Beschilderung auf der Nationalstrasse. Trotzdem will der Heiko Tschitscheri von der städtischen Dienstabteilung niemand anschwärzen.
Jeder schaut von sich natürlich, wo es noch Optimierungspotenzial gibt. Ich von meiner Seite, von unserer Seite, kann nur für die Stadt Zürich reden. Auch in der Stadt Zürich haben wir noch Optimierungspotenzial bei der Wegweisung. Da haben wir schon festgestellt, wir sind auch schon verdankenswerterweise von Verkehrsteilnehmern darauf hingewiesen worden, dass da oder dort noch eine unklare Wegweisung hätte oder Verbesserungspotenzial wäre. Und wir sind jetzt all die Städte am Aufnehmen und nach und nach würden wir Verbesserungspotenzial machen, vor allem auch noch stadtintern.
Und auch beim Kanton will man die Strassentafel jetzt nochmal genau anschauen. Mit der aktuellen Lösung ist der Dominik Bondra nämlich auch nicht ganz glücklich.
Es zeichnet sich ab, dass da allenfalls Handlungsbedarf ist. Ich glaube, da lehne ich mich nicht wahnsinnig aus dem Fenster. Also da wird es wahrscheinlich eine Anpassung geben, aber es liegt nicht in unserer Kompetenz. Das muss letztlich das ASTRA entscheiden.
Das Bundesamt für Strassen also. Bis neue zusätzliche Städtenamen auf die Tafel geschrieben werden, ist es aber noch ein weiter Weg. Nochmal der Dominik Bondra vom kantonalen Tiefbauamt.
Es wird jetzt in den nächsten 2-3 Wochen beobachtet, vor allem von der Verkehrspolizei, aber auch vom Tiefbauamt. Und dann werden wir allenfalls gemeinsam einen Verbesserungsvorschlag machen zuhanden vom Bundesamt für Strassen, zum ASTRA. Und die werden dann entscheiden, ob sie eine Anpassung machen wollen.
Es geht also noch Wochen bis Monate, bis die Westumfahrung nicht nur für Fahrten auf Basel, sondern auch Richtung Bern und St. Gallen empfohlen wird. Wenn überhaupt.
Auch Flugpassagiere, die ankommen, sollen zollfrei einkaufen können. Das schlägt der Bundesrat vor. Bis jetzt dürfen nur Passagiere, die abfliegen, die zollfreien Läden posten. Beim Flughafen Zürich freut man sich über die Änderung, sagt Flughafensprecherin Sonja Zöchlin.
Gerade in einer wirtschaftlich schwierigen Situation ist das natürlich ein Lichtblick, wenn man ein Geschäft verabschieden würde, das auch neue Arbeitsplätze würde ermöglichen. Vom Umsatz her rechnet man mit 20 bis 30 Millionen Franken, die das würde generieren. Und von den Arbeitsplätzen her, wenn man denkt, dass es in Zürich 2 Geschäfte braucht, in der Ankunft 1 und Ankunft 2, kann man sicher davon ausgehen, dass 40 bis 50 Arbeitsplätze auf Zürich würden fallen.
Definitiv ist die neue Regelung allerdings noch nicht. Der Bundesrat hat sie jetzt mal bis im September in die Vernehmlassung gegeben. Ein neuer Name für das Entwicklungsgebiet Oberwinterthur. Es heisst jetzt Neuhegi. Damit soll das neue Quartier eine eigene Identität bekommen, heisst es in der Mitteilung vom Stadtrat. Im Entwicklungsgebiet Oberwinterthur oder eben Neuhegi soll es mal 4'000 Einwohnerinnen und Einwohner und 5'000 Arbeitsplätze geben. Frischer Wind ist gefordert in der Zürcher Energiepolitik. 200 Millionen Franken soll das Elektrizitätswerk der Stadt Zürich nämlich in die Windenergie investieren. CWZ könnte mit dem Geld selber so Anlagen bauen oder sich an bestehenden beteiligen. Für Zürich wäre das der erste Schritt in Atomausstieg, der ja schon beschlossene Sache ist. Von der Mehrheit der Partei gibt es Rückenwind für die Vorlage, von der Minderheit blastet aber Gegenwind entgegen. Die Abstimmungsvorschau von Roger Steinemann.
Für die SP-Gemeinderätin Claudia Nielsen ist klar, wenn man aus der Atomenergie raus will, weniger fossile Brennstoffe verbrauchen und weniger Kohlendioxid ausstoßen, führt der Weg nicht an der Windenergie vorbei.
Weil das, was man an Energie reinstecken muss, um die Energie zu erzeugen, das ist absolut CO2-frei, das kostet nichts, also das ist einfach der Wind.
In der Stadt Zürich deckt der Wind heute gerade mal 1% vom Strombedarf. Bis in 10 Jahren sollen es gegen 6% sein. Der SVP-Gemeinderat Roger Liebi hat zwar nichts gegen Windräder und Ökostrom. Er und andere Gegner von der Vorlage finden aber, die Stadt setze da energiepolitisch aufs falsche Ross.
Wir erachten Windenergie als solches durchaus vielleicht als spannend, allerdings nicht als staatliche Aufgabe. Es gibt in anderen Ländern genug Beispiele, wo dann das private Betreiber machen.
Claudia Nielsen will den Privaten das Feld aber nicht überlassen.
Wir stehen jetzt eigentlich vor der Wahl, wenn wir den Strom selber produzieren und können dann in 10 oder 20 Jahren über eigene Anlagen bestimmen und auch den ökonomischen Profit daraus beziehen. Oder wenn wir den Strom aus Anlagen beziehen, wo wir nicht mitreden können, die nicht uns gehören und wo jemand anderes den Profit machen wird.
Ich kenne selten wirklich einen Windpark, der rentiert und vor allem dann nicht mehr, wenn Subventionen gekürzt würden, dann geht es gar nicht mehr.
Der Roger Liebi fände es besser, wenn sich die Stadt Zürich heute auf die Förderung der Wasserkraft konzentrieren würde. Claudia Nielsen ist nicht einverstanden. Es brauche eben alles. Wind, Wasser, Erdwärme, Sonnenenergie. Dass Windenergie rentiert, ist für Claudia Nielsen keine Frage.
Man kann mit sehr grosser Sicherheit davon ausgehen, dass die Energiepreise, also die Rohstoffpreise, das Erdöl, dass die massiv noch werden steigen in den nächsten 10 Jahren und wir diskutieren jetzt über diesen Zeitraum. Und das heisst dann natürlich, im Vergleich wird Windenergie, die eine gut erprobte Technologie ist, auch das wird im Vergleich immer günstiger werden.
Sie gibt aber zu, dass so eine Investition heute noch ein bisschen Mut braucht. Mit einem Rahmenkredit von 200 Millionen Franken gibt die Stadt dem Elektrizitätswerk einen Handlungsspielraum, um sich in mehreren Windenergieprojekten zu engagieren und das Risiko zu verkleinern. Trotzdem, 200 Millionen sind eine rechte Stange Geld.
Das Geld kommt nicht aus Steuermitteln, sondern das ist Geld, das unser Elektrizitätswerk selber schon erwirtschaftet hat. Und mit dem erwirtschafteten Geld, das wollen wir jetzt in neue Energien investieren.
Immer wenn es um Investitionen geht, dann sagt man ja, das sind kein Geld, das vom Steuerzahler kommt. Aber irgendwo muss man die 200 Millionen nehmen. EWZ kann ja nur durch einen Strompreis machen, der dann allenfalls zu hoch ist. Wenn es im EWZ schlecht geht, dann wird die Stadt Zürich müssen einspringen. Und man muss auch wissen, dass EWZ etwa 60, 70 Millionen Franken pro Jahr in die Stadt Zürich abliefert in die Kasse. Und wenn die dann nicht kommen, weil es teuer wird, dann zahlt es auch wieder die Steuerzahler. Also natürlich zahlt es die Steuerzahler in die Stadt Zürich. Völlig klar.
Letztlich ist in Zürich die energiepolitische Weiche mit dem Ausstieg aus dem Atomstrom schon gestellt. Jetzt geht es um die Feinabstimmung. Ist die Windenergie eine Alternative? Und wenn ja, zu welchem Preis?
200 Millionen Franken für die Windenergie in der Stadt Zürich. SVP und Schweizer Demokraten sind dagegen. Alle anderen Parteien sind dafür. Die Abstimmung ist am 17. Mai.
Das Regionaljournal zum Mitnehmen. Neu gibt es die Abendsendung vom Regionaljournal Zürich Affuse auch als Podcast. Auf regionaljournal.ch unter Zürich Affuse können Sie den Podcast abladen oder abonnieren. Jeden Abend ab 6 Uhr. Hören Sie das Neueste und das Wichtigste aus Ihrer Region, wenn Sie wollen, wo Sie wollen und so viel Sie wollen. Das Regionaljournal Zürich Affuse als Podcast auf regionaljournal.ch.
19 Minuten vor 6 Uhr, das ist Regionaljournal Zürich Affuse auf DRS1. Vor 20 Jahren ist in Zürich das erste Mannenbüro der Schweiz gegründet worden. Das Ziel ist immer noch das gleiche. Es beratet Männer, die gewalttätig gegen ihre Frau sind oder die Angst haben, dass sie könnten gewalttätig werden. Zuerst sind das ausschließlich Männer gewesen, die sich selber gemeldet haben. Seit 2007 sind es auch Männer, die aufgrund des neuen Gewaltschutzgesetzes von der Polizei im Mannenbüro gemeldet werden. Im Studio ist jetzt der Werner Huwiler, seit 6 Jahren Leiter vom Mannenbüro und auch einer der 3 Berater. Werner Huwiler, guten Abend. Willkommen im Regionalschnall. Schauen wir zuerst gerne mal zurück. Vor 20 Jahren, 1989, 2 Männer von der Schule für soziale Arbeit haben das Mannenbüro dort ja gegründet. Warum hat es das in der Zeit überhaupt gebraucht?
Das hat es gebraucht, weil häusliche Gewalt und vor allem Männergewalt gar nicht thematisiert waren. Es hat zwar schon Frauenhäuser gegeben, die das von der Frauenseite her thematisiert haben, aber es hat gar kein Angebot für Männer gegeben. Auch für Männer nicht, die etwas haben wollen ändern.
Und was genau haben Sie denn diesen Männern anbieten können?
Es waren Beratungen, die wir anbieten konnten, dass wenn man kam, hat gesagt, ich habe Stress in der Partnerschaft, ich habe Kontrollverlust, ich werde zum Teil sogar gewalttätig, was kann ich machen, was kann ich ändern? Und dort ein Beratungsangebot zur Verfügung gestellt.
Die Frage war auch immer, kommen die Richtigen zu Ihnen, also die sich dann schon mal für so etwas interessiert, hat man das Gefühl, die haben das Problem schon mindestens ansatzweise erkannt und die vielleicht am gefährlichsten werden, die kennen gar nicht.
Es sind sicher die Männer, die sich schon mal auseinandergesetzt haben mit dieser Frage oder die mindestens von jemandem auch darauf hingewiesen worden sind, es gibt im Fall etwas. Es kann auch ein Richter oder ein Polizist sein, wo schlussendlich dann der Mann entschieden hat, mal, er will etwas ändern. Das ist eine Grundvoraussetzung. Bei uns gibt es ja keine Zuweisungen, dort ist dann die Justiz zuständig. Also diese Freiwilligkeit braucht es bei uns.
Jetzt sind wir 20 Jahre später. Vieles hat sich verändert, auch das gesellschaftliche Bild, das Rollenverhältnis zwischen Mann und Frau ist mindestens bei jüngeren Familien ein bisschen anders geworden. Merken Sie das bei Ihrer Arbeit?
Wir merken das nicht direkt bei unserer Arbeit. Das Rollenbild hat zwar geändert, aber die Stresssituationen sind noch ähnlich wie auch vor 20 Jahren und Männer kommen auch in Beziehungen immer wieder an Grenzen, inklusive auch Kontrollverlust und Gewalt.
Also eben, um noch ein bisschen bei dem veränderten Rollenbild bleiben. Man hört ja häufig vom neuen Mann quasi der Softie, sagt man ab und zu, wo auch nur noch Teilzeit schafft und sich um Haushalt und Familie kümmert. Ist der genauso gefördert, wie wenn man das ein bisschen plakativ will sagen, wie der alte Macho?
Also plakativ gesagt kann man das sagen, ja. Weil Stressfaktoren, die sind auch, wenn man Arbeitsaufteilungen macht, sehr hoch. Also vor allem, wenn man Kinder rum hat, das ist ja ein Merkmal, dass wir viele Männer haben, die Vater sind. All das neue Organisieren, Familie, das sind schwierige Zeiten für Paar und da ändert die Grundeinstellung offenbar nicht in dem Ausmaß, wie man sich das erhofft.
Bis 2007 haben Sie eben vor allem mit Leuten, mit Männern geschafft, die sich von sich aus bei Ihnen gemeldet haben. Seit 2007 ist es jetzt ein bisschen anders im Zusammenhang mit dem neuen Gewaltschutzgesetz. Inwiefern hat sich die Arbeit vom Männerbüro dort verändert?
Es ist etwas zusätzlich dazugekommen, nämlich, dass wir von der Polizei die Information überkommen, wenn es eine Wegweisung oder ein Kontaktverbot gibt. Dann kontaktieren wir den Mann von uns aus und sagen, dass es uns gibt, das Beratungsangebot, und dass er wählen kann, bei uns eine Unterstützung zu holen. Das ist wie ein neuer Zugang zu einem Segment von Männern, wo vermutlich nicht von uns, uns nicht gekannt haben, nicht gewusst haben, dass das gibt. Das ist eine sehr grosse Chance.
Und haben Sie damit auch viel mehr Männer bekommen, die Sie jetzt beraten?
Wir haben viel mehr Männer. Wir haben ja rund jeden vierten Mann, der so eine Massnahme hat im Kanton Zürich, meldet sich freiwillig bei uns, um die Unterstützung in Anspruch zu nehmen.
Und jetzt die Ihnen gemeldet werden von der Polizei, nehmen die das Angebot dann auch in Anspruch oder weniger?
Ja, die nehmen eben, wie gesagt, sehr hoch das Angebot in Anspruch. Wir haben gerade im 08, wenn man die Zahlen anschaut, viel höhere Beratungszahlen. Und es wirkt sich aber auch wieder auf die Männer aus, offenbar, die sich selber melden. Also der Bekanntheitsgrad ist gestiegen, es haben sich enorm viel mehr Männer gemeldet bei uns.
Gibt es Unterschiede zwischen quasi Ihrer alten Kundschaft, eben die sich von sich aus meldet, und eben die via Polizei zu Ihnen kommt?
Es gibt einen Unterschied, weil der Ansatz etwas anderes ist. Es geht bei diesen Gewaltschutzgesetzberatungen geht es mal auch um Information, Orientierung, zuerst mal schauen, wie könnte es weitergehen. Und viele andere Männer melden sich ja für die Gewaltberatung, die 6 bis 8 Mal geht, wo man wirklich dann effektiv an Strategien erarbeitet, für gewaltfreie Beziehung handeln.
Die neuesten Zahlen im letzten Jahr, das sind etwa 500 Männer, die Sie Kontakt haben, die Sie beraten haben. Gibt es so einen typischen Fall?
Es gibt keinen typischen Fall. Wir haben unter diesen über 500 Männern sämtliche Nationalitäten, Alter. Man sieht ein bisschen zwei Stressfaktoren, wie vorher schon erwähnt, das mit kleinen Kindern. Also wenn Familiengründung, die ersten Kinder da sind. Und Arbeitslosigkeit ist offenbar auch ein Stress. Wir haben einen höheren Anteil Arbeitslosen, weder als das eigentlich in der offiziellen Statistik ist.
Und wie genau läuft das ab? Also von dem Moment an, wo ein erster Kontakt ist mit Ihnen, sei es jetzt via Polizei oder sei es, dass sich jemand selber bei Ihnen meldet, was passiert denn genau?
Dann machen wir mal einen persönlichen
Termin. Das ist jetzt erst telefonisch wahrscheinlich.
Das ist telefonisch, genau. In der Regel, dann machen wir einen Termin ab. Und da gibt es so wie eine Orientierung, eine Standortbestimmung, dass man sagt, so, um was geht es eigentlich, was ist das Anliegen, wir erklären, was wir können anbieten können. Und dann wir schauen, ob man sich findet. Allenfalls triagieren wir weiter. Also wir haben auch gute Adressdatenbank für andere Stellen, wenn es nötig ist. Und wenn man sich aber findet und das Anliegen übereinstimmt mit unserem Angebot, dann fangen wir an. Und können auch, wenn es Gewaltberatung sind, die 6 bis 8 Mal dann machen.
Es kann auch vorkommen, dass Ihnen so ein Mann in einer Beratung etwas erzählt, wo Sie mir sagen, mal, also eigentlich ist das ja eigentlich ein Straftatbestand, den dem ihr erzählt. Was machen Sie denn?
Das ist so, wir haben Schweigepflicht, wir müssen das nicht melden, also da kann der Mann frei erzählen.
Und gibt es so Fälle häufig in der Praxis, Sie sind ja nicht nur Leiter, Sie führen dann selber so Beratungen durch, ist das etwas, was ab und zu vorkommt?
Ja, wenn man natürlich von häuslicher Gewalt redet, da sind die wiederholten Tätlichkeiten, Nötigungen, Drohungen, das sind eigentlich alles Straftatbestände, das ist Alltag.
Und was muss denn passieren, dass Sie sagen, mal, jetzt nach 4, 5, 6 oder wie viele Beratungen, dass das dann auch immer ist, mal, jetzt habe ich ein gutes Gefühl, ist gut, dass Sie gekommen sind, Sie können jetzt wieder gehen.
Was muss passieren ist, Gewaltfreiheit ist sicher ein oberes Ziel, dass der Mann fähig ist, alternative Handlungsstrategien einzusetzen und wie mal wieder zurück in Beziehung kann und wie gesagt auch in Stresssituationen kann gewaltfrei leben.
Gibt es denn auch so etwas wie eine Erfolgskontrolle, also eben von den 500 Männern, die jetzt das letzte Jahr zum Beispiel bei einer vorbeikommen sind, also in wie vielen Fällen können Sie sagen, mal, das ist positiv verlaufen, und in wie vielen Fällen müssen Sie sagen, es hat nicht so viel genützt?
Wir rufen ja ein halbes Jahr später nochmal an, wenn der Mann einverstanden ist. Und es ist etwa so, dass wir rund 2/3 der Männer auch ein halbes Jahr später immer noch gewaltfrei sind. Und andere haben auch zum Teil die Beratung früher abgebrochen. Oder hat es zwar Verbesserungen gegeben, aber leider nicht Gewaltfreiheit.
Jetzt, das Männerbüro ist jetzt unterdessen 20 Jahre alt. Sie arbeiten mit 3 Beratern mit je 60% Pensen, also 1,8 Stellen. Im Kanton Zürich mit 1,3 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern, wo man sagt, das ist eigentlich nichts.
Das ist sehr wenig. Wir sind aber mittlerweile froh, dass wir so viel haben. Das ist ja noch nicht allzu lange her. Also die ersten 7 Jahre war das ehrenamtlich gewesen, hat man gar keine Angestellte gehabt. Das ist am Wachsen. Wir gehen davon aus, dass das noch wird zunehmen. Weil wir haben auch gemerkt, umso grösser als wir können, also umso mehr Zeit, dass wir haben, mehr Männer melden sich und wir können mehr beraten.
Und eben schon heute gibt es ja mehr Männer, die das Problem haben. Also was passiert mit denen, die nicht drin sind?
Ich weiß nicht, was mit denen passiert. Ich habe keine Ahnung, keinen Kontakt zu diesen Männern. Ich hoffe, dass diese Männer den Mut finden, zum Anstehen und sage, ich übernehme Verantwortung und ich will eigentlich auch etwas ändern.
Und Sie haben es schon ein bisschen angetönt. Längerfristig braucht es auch mehr Leute. Also wie sehen Sie die Zukunft von dem Männerbüro?
In Zukunft sehe ich, dass ein Stellenausbau wird nötig sein. Auch in verschiedenen Bereichen, häusliche Gewalt und so auch angrenzende Bereiche, allgemeine Stresssituationen, also auch, dass man mehr präventiv noch mehr kann machen, der ganze Bereich von der Sexualität. Also es gibt verschiedenste, ich denke da auch Jugendliche, wo man wie noch mehr könnte investieren und schon präventiv auch arbeiten.
Also die Prävention, wie soll die aussehen? Es langt ja wahrscheinlich nicht, irgendein paar Flugblätter zu verteilen.
Nein, das sind Informationsveranstaltungen oder auch Präventivberatungen. Das machen wir auch heute schon. Ein Mann kann anrufen, bevor er Gewalt angewendet hat, wenn er wie merkt, oh, jetzt habe ich den Impuls gehabt, es hat nicht mehr viel gefehlt. Das machen wir jetzt schon, aber das könnte man wie stärken.
20 Jahre am Männerbüro Zürich, der Werner Huwiler ist das gewesen, der Leiter und Mitberater in dem Männerbüro. Danke für Ihren Besuch. Weitere Informationen zum Männerbüro und auch zu den verschiedenen Dienstleistungen gibt es auch im Internet. Den Link dazu finden Sie unter regionalschall.ch. Regionalschall. Zeit 9 Minuten vor 6 Uhr. Regionaljournal Zürich Schaffhausen mit der Wetterprognose. Da ist der Thomas Kleiber von SF Meteo.
Heute Nacht wird es sehr kühl mit Düsten zwischen 4 und 7 Grad und stellenweise kann es Bodenfrost geben. Morgen Morgen hat es da und dort ein paar Nebelfelder rum, sonst scheint der ganze Tag die Sonne. Zum Teil ist es sogar wolkenlos. Bis am Nachmittag ist es so richtig warm und es gibt Zürich 24 Grad, Schaffhausen und Wädiswil 23, Zwald 21 und auf dem Uetzi 17 Grad. Am Freitag hat es nicht mehr Wolken und es kann nass werden. Schon am Vormittag kann es da und dort regnen, vielleicht sogar gewittern. Und auch während dem Rest vom Tag wechselt es ab zwischen Sonnenschein, dicken Wolken und eben da und dort einem Platzregen oder einem Gewitter. Auch wenn das Wetter also am Freitag alles bringen kann, etwas ist klar, es bleibt warm mit 21 bis 24 Grad.
Und zum Schluss von der Sendung nochmals das Wichtigste vom Tag in der Zusammenfassung. Bussen bis zu 10'000 Franken und bedingte Geldstrafe bis zu 95'000 Franken. Das ist das Urteil vom Bezirksgericht Horgen im Fall von der sogenannten Luxusraser. Vor ziemlich genau einem Jahr sind die Hongkong-Chinesen mit ihren teuren Sportwagen mit über 220 km pro Stunde über die Autobahn A3 gerast. Ärger über die Schilder zur neuen Westumfahrung. Bei der Einfahrt in Uetliberg-Tunnel bei der Brunnetz Zürich ist nur Basel angeschrieben. Dass die Westumfahrung aber Richtung Bern, St. Gallen und Winterthur führt, das steht nicht. Viele Autofahrer fahren darum weiterhin durch die Stadt. Das Problem ist zwar erkannt, weil aber verschiedene Stellen vom Bund und vom Kanton für die Schilder zuständig sind, dürfte es noch länger gehen, bis die Schilder angepasst werden. Auch Flugpassagiere, die ankommen, sollen können zollfrei einkaufen. Das schlägt der Bundesrat vor. Bis jetzt dürfen nur Passagiere, die abfliegen, in den zollfreien Läden posten. Beim Flughafen Zürich rechnen wir damit, dass es in den Läden bis zu 30 Millionen Franken mehr Umsatz und bis zu 50 neue Stellen gibt, falls die Änderung kommt. So viel Regionalschall Zürich Schaffhausen am Mittwochabend. Redaktion Klaus Hammann, am Mikrofon Hans-Peter Künzi.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.